Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 2. Dezember, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Warum man sich in Cancun trifft, Politiker und NGOs am Weltklimagipfel. Warum die Schweiz nicht wie Weißrussland werden soll, Gespräch mit einer Richterin vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und warum Arbeit in China billig ist, eine Gewerkschafterin über Proteste und Verantwortung. Am Mikrofon Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Nach der Veröffentlichung brisanter US-Dokumente durch die Internetplattform WikiLeaks wollen die USA Informanten schützen. Das Weiße Haus will auch die Wege überprüfen lassen, wie die gesamte Regierung Informationen austauscht und schützt. Derweil muss WikiLeaks einen neuen Server suchen. WikiLeaks hat den Zugang zum bisherigen US-Server verloren und sucht jetzt eine Internetheimat in Europa. Das US-Internetunternehmen Amazon hat die Dokumente der Enthüllungsplattform WikiLeaks von seinen Servern verbannt. WikiLeaks-Gründer Julian Assange entging derweil einer Festnahme in Großbritannien, einem Zeitungsbericht zufolge nur wegen eines inkorrekten Haftbefehls. Die schwedische Staatsanwaltschaft will Assange wegen Verdacht auf Vergewaltigung festnehmen. Israel hat den Bau neuer Wohnungen in einem umstrittenen Stadtviertel bei Jerusalem angekündigt. Das Innenministerium habe den Bau von über 600 Einheiten bewilligt, berichtete der israelische Rundfunk. Erst am Montag hatte die Stadtverwaltung von Jerusalem im Ostteil der Stadt den Bau von 130 neuen Wohnungen für jüdische Familien erlaubt. Der israelische Siedlungsbau in den palästinensischen Gebieten ist einer der Hauptstreitpunkte bei den gegenwärtigen Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Die Friedensgespräche waren Anfang September wieder aufgenommen worden. Derzeit bemühen sich die USA darum, Israel zu einem 90-tägigen Siedlungsstopp zu bewegen. Im bernischen Boltigen soll ein neues Wasserkraftwerk entstehen. Der bernische Regierungsrat hat der Simmentaler Kraftwerke AG die Konzession und Bewilligung für den Bau eines neuen Wasserkraftwerks am Laubeckfall erteilt. Wie der Regierungsrat schreibt, wurden die Einsprachen gegen das Projekt abgewiesen. Das neue Kraftwerk mit einer mittleren Bruttoleistung von 1820 Kilowatt nutzt das Gefälle der Simme zur Stromproduktion. Dabei werde aber der Charakter des Wasserfalls erhalten und der Lebensraum der Fische bleibe bestehen. Die Schweizer Flughäfen sind wieder offen, dies nachdem gestern wegen des heftigen Schneefalls die meisten Schweizer Flughäfen ihren Betrieb einstellen mussten. Wegen des heftigen Schneefalls in weiten Teilen Europas haben die Eurostar-Betreiber die Hälfte der für heute geplanten Züge unter dem Ärmelkanal gestrichen, so ein Unternehmenssprecher. Die Reisenden sollten, wenn irgendwie möglich, ihre Zugfahrten verschieben. Auch andere Bahnverbindungen in ganz Frankreich wurden gestrichen. Die aktuelle Wettervorhersage: heute bleibt es bei maximal einem Grad trocken und es kann zwischendurch etwas Sonne geben. Auf dem Gurten und auf dem Bantiger beträgt die Temperatur minus 6 Grad. Morgen wird es leicht bewölkt und am Nachmittag kann es einzelne Schneeschauer geben. Der Samstag zeigt sich dann zeitweise sonnig bei jeweils minus 3 Grad und am Sonntag wird es ungefähr 0 Grad mit vielen Wolken und Schnee oder Schneeregen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Im mexikanischen Cancun läuft seit dieser Woche die Weltklimakonferenz. Während zweier Wochen wollen Politikerinnen und Politiker aus aller Welt Antworten und Lösungen zur Klimakrise finden. Die Delegation von Europa hat sich zum Ziel gesetzt, die Reduktion der Treibhausgase auf 30% zu erhöhen. Im Beitrag von Radio Dreieckland geht es um die Ziele der EU-Delegation am aktuellen Klimagipfel und um die Proteste gegen den Gipfel.
Die offizielle Delegation von 15 Abgeordneten des Europäischen Parlaments soll zusätzlich einen 30 Milliarden Euro umfassenden Fonds durchsetzen, der sich an Entwicklungsländer richtet, die sich dem Klimaschutz verpflichten. Die Abgeordneten forderten die EU außerdem zur aktiven Unterstützung von RED Plus auf, einer Initiative zur Reduktion von Emissionen, die auf Rodungen und Schädigungen von Wäldern zurückzuführen sind. Diese sind für 20% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Unsere Kolleginnen der Kooperation Brasilien erklären, wie RED funktioniert.
Die Idee ist einfach. Über ein internationales Verfahren sollen Länder dafür entschädigt werden, dass sie auf Holzeinschlag und auf die Umwandlung von Wäldern in landwirtschaftliche Flächen verzichten. Unter dem Namen RED wird dies in den letzten Jahren auf den internationalen Klimaverhandlungen diskutiert. RED, das ist die Abkürzung für Reducing Emissions from Deforestation and Degradation. Zu Deutsch also Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern.
Auf der UN-Klimakonferenz im Dezember 2009 in Kopenhagen sollte ein neues internationales Abkommen zum Klimaschutz verabschiedet werden. Innerhalb dieses Abkommens sollte dem Waldschutzinstrument RED eine wichtige Rolle zukommen. Doch entgegen den hohen Erwartungen, die international an die Konferenz gerichtet waren, unterzeichneten letztlich nur einige Regierungsvertreter eine allgemeine Absichtserklärung, den Copenhagen Accord. Ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll von 1997 wurde auf die Folgekonferenz verschoben.
Während die Regierungsvertreter mit exklusiv ausgewählten NGOs im Inneren des Bella Centers verhandelten, protestierten Hunderttausende in den Straßen von Kopenhagen für Klimagerechtigkeit und gegen falsche Lösungen.
1, 2, 3, 4. We don't need no false solutions.
On n'a pas besoin de fausses solutions.
We don't need no GMOs.
Die Polizei nahm präventiv knapp 1000 Menschen in Gewahrsam. Die meisten kamen nach einigen Stunden wieder frei, kaum einer wurde bezichtigt, überhaupt Straftaten begangen zu haben. Bestraft wurden hingegen die öffentlich sichtbaren Personen des Widerstands. Am vergangenen Donnerstag wurden in Kopenhagen zwei Aktivistinnen des Netzwerks Climate Justice Action wegen Aufruf zu Straftaten während der Reclaim Power Demonstration am 16. Dezember 2009 verurteilt.
For this network, so we never actually did any of the charges, and no one on the day of the action has been charged for any of the verdicts that we have been charged for now.
Wir waren die Sprecherinnen von Climate Justice Action an diesem Tag. Wir wurden vom Lautsprecherwagen während der Demo verhaftet. Wir wurden für 6 Tage ins Gefängnis gesteckt und jetzt, fast ein Jahr nach der Demonstration, sind wir verurteilt worden, weil wir zu Straftaten aufgerufen haben sollen. Ich möchte noch einmal betonen, dass an diesem Tag keinerlei Straftaten im Umfeld der Demo passiert sind. Im Nachhinein betrachtet denke ich, dass die Polizei mit den massenhaften Verhaftungen ein falsches Bild von gewalttätigen Protesten in Kopenhagen zeichnen wollte. Wenn der Polizei das gelingt, kann sie nämlich machen, was sie will.
Protestiert wird auch gegen die aktuelle Klimakonferenz, die derzeit in Cancun stattfindet. Vor Ort sind auch verschiedenste Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt. Viele von ihnen kommen in einer Karawane nach Mexiko, die heute und morgen in Cancun eintreffen wird. Danach soll ein Camp errichtet werden, wo ein alternativer Klimagipfel geplant ist. Auch Michel Ferris von Friends of the Earth aus Costa Rica wird dabei sein. Radio Dreieckland hat sie zu ihren Erwartungen an den Klimagipfel befragt.
Die Ziele meiner Organisation sind die Bekämpfung der marktbasierten Lösungen wie REED, die unsere Wälder privatisieren wollen. Mechanismen wie REED oder der CO2-Zertifikationshandel sollen außen vor bleiben. Die Industriestaaten sollen bis 2020 ihre Treibhausgasemissionen um 40% reduzieren und das Kyoto-Protokoll muss verlängert werden.
Einige radikale Gruppen kritisieren die Teilnahme von NGOs an den Klimaverhandlungen in Cancun. Damit, so die Kritikerinnen, würden die NGOs die falschen Lösungen der Politiker legitimieren. Was sagst du zu dieser Kritik?
Que de ahí se puede hacer un cambio.
Diese Kritik teile ich bis zu einem gewissen Punkt. Es stimmt, dass NGOs mit ihrer Teilnahme die Verhandlungen ein Stück weit legitimieren. Ich glaube aber auch, dass NGOs durch gute Lobbyarbeit die Verhandlungen ein wenig beeinflussen können. Ich persönlich ziehe es aber auch vor, nicht an den Verhandlungen teilzunehmen, sondern an den Demonstrationen und Diskussionen der Basisbewegungen teilzunehmen und damit Druck auszuüben. Ich glaube, dass beide Seiten wichtig sind, glaube aber, dass die externe Mobilisierung wichtiger ist.
Seit Juli 2009 ist mit Cristina Figueres eine Frau aus Costa Rica Chefin der UN-Klimaverhandlungen. Was bedeutet für dich diese Berufung?
Es ist das erste Mal, dass dieser wichtige Posten von jemandem aus dem globalen Süden besetzt ist. Bisher waren immer Europäer auf diesem Posten. Viele Menschen freuen sich nun, dass eine Frau diesen Posten besetzt. In Costa Rica sind manche auch stolz, dass diese Frau aus Costa Rica kommt. Dabei muss man aber wissen, dass Costa Rica schon immer Pionier war bei der Einführung von marktbasierten, falschen Lösungen wie REIT oder dem Handel von Treibhausgaszertifikaten. Ich will hier klarstellen, dass sich die Ökobewegung in Costa Rica nicht von Cristina Figueres repräsentiert fühlt.
Das sagt Michelle Ferris von Friends of the Earth aus Costa Rica zum Weltklimagipfel in Cancun. Am 10. Dezember findet ein weltweiter Aktionstag gegen den Klimawandel statt.
95,6. Rabe Info.
Die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative oder die Einführung eines Minarettverbots schaffen in einer Hinsicht große Probleme für die Schweiz. Sie tangieren das Völkerrecht. Wenn die gesetzliche Umsetzung 1:1 dem Initiativtext entspricht, würde sie mit großer Sicherheit gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Das bedeutet, wer sich wegen dem Minarettverbot oder wegen einer automatischen Ausschaffung in seinen Menschenrechten verletzt sieht, kann beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klage einreichen. Die Chance ist groß, Recht zu erhalten. Und dieses Recht ist auch für die Schweiz bindend. Die Schweiz ist nämlich Mitglied des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und nicht nur das, die Schweiz stellt im Gegensatz zu allen anderen Mitgliedstaaten sogar zwei Richter am Gerichtshof. Nur eine Richterin sitzt für Deutschland am Gerichtshof. Angelika Nussberger wird ab dem 1. Januar die Aufgabe in Straßburg übernehmen. Michael Spahr hat sie getroffen.
Auch wenige Tage nach dem Abstimmungsergebnis zur Ausschaffungsinitiative sind die Wogen noch nicht geglättet. Wird die automatische Ausschaffung von Ausländerinnen und Ausländern, die gewisse Delikte begangen oder die Sozialversicherungen missbraucht haben, genauso eingeführt, wie die Initiative das fordert, sind Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so gut wie sicher. Angelika Nussberger, Rechtsprofessorin aus Köln, wird dort ab dem nächsten Jahr Richterin sein.
Ich denke, dass diese Fälle aus der Schweiz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen werden und deshalb möchte ich dazu jetzt nicht Stellung nehmen. Aber sicherlich die Frage, die damit aufgeworfen wird, wenn diese Änderungen aufgrund eines Referendums verabschiedet werden und auf Verfassungsrang festgehalten wird, dann ist das natürlich ein Grundproblem des Ineinanderwirkens von Völkerrecht und Verfassungsrecht, das sicherlich nicht einfach zu lösen sein wird.
Würde die Schweiz in Straßburg mehrfach verurteilt, könnte das bedeuten, dass sie Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe zahlen müsste. Sie könnte das zwar einfach ignorieren, in der Praxis wurden aber bisher die meisten Straßburger Urteile umgesetzt. Könnte die Schweiz einfach aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen?
Bis jetzt genießt der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg ja sehr große Autorität bei 47 Staaten. Und was europäische Menschenrechtsstandards sind, wird in diesem Rahmen definiert. Und der einzige europäische Staat, der nicht dabei ist, ist Weißrussland. Also ich weiß nicht, ob sich die Schweiz an die Stelle von Weißrussland stellen will.
Jeder Mitgliedstaat stellt einen Richter oder eine Richterin. Die Schweiz hat als einziges Land zwei Richter in Straßburg, weil auch Liechtenstein durch einen Schweizer vertreten wird. Bis 2007 präsidierte sogar ein Schweizer den Gerichtshof, der Basler Jurist Lucius Wildhaber. Die Schweiz spielt also eine wichtige Rolle in Straßburg. Mehrere 10.000 Klagen erreichen den Gerichtshof jährlich. Etwa 1.500 Entscheide werden jedes Jahr gefällt. Verurteilt wurde die Schweiz erst wenige Male. Sie liegt an 23. Stelle bei den Verurteilungen von Staaten. Am meisten verurteilt wurde bisher Italien. Durchgesetzt werden die Entscheide allerdings nicht vom Gerichtshof, sondern von den Staaten selbst.
Seine Autorität beruht nur auf überzeugenden Argumentationen, die eben so einsichtig sind, dass sich die Staaten danach verhalten. Es ist eben das einzige Instrument weltweit, das wir haben, dass die potenziellen und tatsächlich stattgefundenen Menschenrechtsverletzungen in Staaten von einer Außensicht beurteilt. Und das ist das Einmalige an diesem Gerichtshof, der ja nun schon 60 Jahre, also die Konvention hat 60 Jahre, der also jetzt schon eine viele Jahrzehnte dauernde Geschichte hat und den man allgemein doch als Erfolgsgeschichte ansieht, dass er immer wieder etwas nicht durchgesetzt werden kann, weil die Staaten sich querstellen, weil sie die Entscheidung nicht implementieren. Das ist ein Problem und da gibt es den Mechanismus des Ministerkomitees, das für die Vollstreckung dann verantwortlich ist in den einzelnen Staaten. Aber das Problem wird es auch in Zukunft geben und meiner Meinung nach muss der Gerichtshof einfach so überzeugende Entscheidungen treffen, dass derjenige, der sich dagegen stellt, sich selbst Probleme schafft.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist nur für Europa zuständig. Gerade in Asien werden Menschenrechte juristisch oft anders angepackt als in Europa. Bei der wirtschaftlichen Entwicklung gehen sie gerade in den Boomregionen in Südasien und in Ostasien oft unter. Für die designierte Menschenrechtsrichterin Angelika Nussberger ist aber klar, dass Menschenrechte nicht nur in Europa gültig sind.
Es wird zwar gesagt, dass diese Werte vor allem europäische Werte seien, aber man muss schon sehen, dass zum Beispiel die Allgemeine Menschenrechtsdeklaration ausgearbeitet worden ist mit Unterstützung von chinesischen, indischen Philosophen, also von Leuten, die ganz andere Kulturkreise auch repräsentieren. Und sie gilt allgemein und auch die Menschenrechtspakte, die wir haben von den Vereinten Nationen, sind von fast allen Staaten der Erde ratifiziert worden. Also sie sind als bindendes Völkerrecht anerkannt. Dass sie nicht in dem Maße wie in Europa ernst genommen und durchgesetzt werden, ist wahrscheinlich eine Tatsache, an der wir nicht vorbeisehen können. Aber ich denke nicht, dass die Zukunft in einem wieder Zurückschreiten liegen wird und dass die Globalisierung auch nicht dazu führen wird. Ich sehe eigentlich eher eine andere Tendenz, dass man das Modell, das in Europa nun gelebt wird, exportiert. Wenn Sie schauen, in Afrika gibt es den Versuch, einen entsprechenden Menschengerichtshof aufzubauen. In Amerika gibt es bereits einen entsprechenden Gerichtshof auf der Grundlage der amerikanischen Menschenrechtskonvention. Und das Einzige ist Asien, in dem es vergleichbare Instrumente noch nicht gibt. Aber das ist eine Frage der weiteren Entwicklung, die ist da offen.
Bedeutet mehr Wohlstand automatisch eine bessere Menschenrechtssituation?
Die Menschenrechte sind sicherlich auch ein Ausdruck von Wohlstand, auch von einer gewissen Bildung, von einem bestimmten Menschenbild, dass man eben den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und nicht nur auf die Masse der Menschen guckt, sondern wirklich jeden Einzelnen ernst nimmt und individuell betrachtet. Und das ist schon auch Ausdruck eines gewissen Entwicklungsstandes und Wohlstandes. Aber es heißt nicht, dass sich ärmere Staaten keine Menschenrechte leisten könnten. Das wäre nicht richtig.
Sagt Angelika Nussberger, die ab dem 1. Januar Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sein wird. Sie ist im Moment noch Direktorin des Instituts für Ostrecht an der Universität Köln. Morgen werden wir im Rabe Info mit ihr über die rechtliche Entwicklung der letzten 20 Jahre im ehemaligen Ostblock sprechen.
95,6 Rabe Info.
Computer, Spielzeuge, Kleider made in China. Billig produziert für unsere Wohlstandsgesellschaft. Produziert unter untragbaren Arbeitsbedingungen von multinationalen Firmen, die weder Arbeits- noch Menschenrechte respektieren. Doch die Betroffenen wehren sich und westliche NGOs lenken mit Kampagnen die Aufmerksamkeit auf die Missstände. Mittlerweile wurde so an einigen Orten Druck aufgebaut und die multinationalen Firmen mussten ihre Geschäftspraxis ändern. Vergangenen Monat besuchte die chinesische Gewerkschafterin Monina Wong die Schweiz, um über die Situation der Billiglohnarbeiter in Asien zu berichten. Ich habe sie getroffen. China ist eine globale Fabrik. Die Arbeiterinnen und Arbeiter stellen tonnenweise Produkte her, die nach Europa und in die USA exportiert werden. Doch die Arbeitsrechte in diesen Produktionsstätten für Spielzeuge, Kleider oder Autos werden untergraben. Die Exportindustrie und die ausländischen Firmen, die in China produzieren lassen, machen also Gewinn durch die Arbeitnehmer, welche ausgebeutet werden. Das sagt Monina Wong. Sie ist Direktorin des Hongkonger Kontaktbüros vom Internationalen Gewerkschaftsverband IGB. Sie sagt, die Arbeitsrechte würden in China meist nicht respektiert.
Let's say for example the minimum wage, the overtime work.
Die Minimallöhne werden nicht eingehalten. Die Arbeitnehmenden müssen zu viele Überstunden leisten und die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der Gesundheitsschutz sind sehr schlecht. Viele Arbeiter wurden während der Arbeit verletzt. Es gibt immer mehr Leute, die Gesundheitsprobleme haben wegen ihrer Arbeit.
For instance, lung disease in the mines and also in the gemstone industry.
Für die internationalen Unternehmen sei es sehr einfach zu sagen, dass sie das alles nichts angehe. Sie schieben die Verantwortung ab und sagen, die Chinesen hielten die Rechte nicht ein. Da sieht Monina Wong das Hauptproblem der Globalisierung. Firmen aus aller Welt lassen zwar in China oder anderen asiatischen Ländern produzieren, aber man könne sie nicht dazu verpflichten, die Arbeitsrechte einzuhalten.
The local governments, they first to collaborate with foreign employers.
Die lokalen Behörden sind bereit, die nationalen Standards herabzusetzen, um ausländische Investoren anzulocken. Speziell nach der Wirtschaftskrise haben sie alles versucht, damit die Unternehmen nicht abziehen und die Fabriken nicht schließen. Und dafür drückt man den Lohn und unterdrückt die Arbeitenden, die sich dagegen wehren. Doch in jüngster Zeit wehren sich die Arbeitnehmenden in den chinesischen Fabriken. Die Situation in den Produktionsstätten in China ist vergleichbar mit den Fabriken in Vietnam, Thailand oder Indien. Auch dort gibt es Proteste gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. In China hätten die Proteste nach der Wirtschaftskrise begonnen.
The inflation in China is very serious, so the wages are not enough to cover.
Die Inflation in China ist wirklich gravierend. Die Löhne reichen nicht aus, um die Lebenskosten zu decken. Außerdem wurden in letzter Zeit einige Fabriken plötzlich geschlossen, ohne dass die Arbeitnehmenden die noch ausstehenden Löhne erhalten hätten oder gar eine Entschädigung. Und die Verantwortlichen sind einfach untergetaucht. All das hat die chinesischen Arbeiter dazu gebracht, zu protestieren, um auf die Arbeitsrechte aufmerksam zu machen.
So all these are driving the Chinese workers to take actions.
Die Gewerkschafterin Monina Wong sagt, dass das chinesische Recht eigentlich einen hohen Standard habe, was Löhne und Sozialversicherungen betrifft. Doch damit auf diesen Rechten beharrt werde, brauche es Druck von außen. Zum Beispiel durch Gewerkschaften. Auch wenn in China offiziell nur eine Gewerkschaft zugelassen ist, nämlich die der Kommunistischen Partei. Doch diese sei jeweils sehr mit der Firmenleitung verbandelt und das mache es wiederum schwieriger für die Arbeitnehmenden, ihre Kritik anzubringen. Dennoch sieht Monina Wong Möglichkeiten, dass die Regierung auf die Einhaltung der Rechte pocht.
The government also, they also don't want to see social instability.
Die lokalen Regierungen wollen keine soziale Instabilität. Das heißt, sie wollen keine Arbeiter sehen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen. Und sie wollen auch nicht, dass man sieht, dass die Gewerkschaft die Situation nicht unter Kontrolle hat. Auch wenn wir keine unabhängige Gewerkschaft haben und der Spielraum für Nichtregierungsorganisationen sehr klein ist, In letzter Zeit protestieren die Arbeiter immer häufiger. Und wenn die Arbeitnehmenden streiken, übt das Druck auf die Regierung aus. Und diese muss reagieren, sonst geraten die Proteste außer Kontrolle. Deshalb muss die Regierung neue Gesetze schaffen, um die Arbeitnehmenden zu schützen. Und die Regierung muss die Gewerkschaft der Partei reformieren.
The party-affiliated trade union. So these are possibilities.
Um die Situation der Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter in China und Asien zu verbessern, seien aber auch die multinationalen Firmen gefordert. Sie müssten dieselben Arbeitsrechte geltend machen wie für ihre Arbeitnehmenden in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz. Außerdem sei es wichtig, die Situation der Fabrikarbeiter in China nicht isoliert zu betrachten. Es gehe darum, dass sich die Zivilgesellschaft mit den Arbeitern solidarisieren müsse. Das heißt, darauf hinzuwirken, international geltende Arbeitsrechte umzusetzen. Die Gewerkschafterin Monina Wong schreibt dabei den NGOs und Gewerkschaften eine große Rolle zu. Denn sie seien es, die durch Kampagnen sensibilisieren und dadurch die Konsumentinnen und Konsumenten im Westen aufklären könnten. Dass es funktioniert, zeige folgendes Beispiel aus der Schmuckindustrie. Seit einigen Jahren leiden viele Arbeiter in der chinesischen Schmuckindustrie unter einer unheilbaren Lungenkrankheit, weil sie Edelsteine zurechtgeschnitten haben, um daraus Ketten und anderen Schmuck herzustellen. Die Arbeitgeber hatten sich an absolut keine Gesundheitsmaßnahmen im Betrieb gehalten. So haben die Arbeiter den Steinstaub eingeatmet und sind erkrankt. Die Arbeiter sind dann vor Gericht gezogen und haben Entschädigungszahlungen gefordert. Aber sie haben keinen Penny bekommen. Diese Fälle wurden dokumentiert und der Basler Uhren- und Schmuckmesse zugespielt. Denn eine der Schmuckfirmen, in der die Arbeiter lungenkrank wurden, wollte an der Messe teilnehmen. Die Uhren- und Schmuckmesse hat diesen Schmuckanbieter dann ausgeladen. Und als Folge davon hat die Firma den Arbeitern die Entschädigung doch noch bezahlt.
And because of this ban, the company has no choice but to compensate the workers.
Dieses Beispiel dokumentiere, welche positiven Einwirkungen die Arbeit von NGOs aus dem Westen haben könne. Auch wenn die Uhren- und Schmuckmesse bereits Jahre zuvor auf die Missstände in der Schmuckindustrie aufmerksam gemacht worden sei. Irgendwann habe der Wandel dann stattgefunden. Und Monina Wong schaut deshalb auch positiv in die Zukunft. Obwohl China ein Land sei, in dem die Menschen nicht frei leben könnten, sei auch die chinesische Gesellschaft im Umbruch. Und wo Ungerechtigkeit herrsche, da wehren sich die Menschen, auch in China.
Because the most effective pressure comes from the people.
Denn den größten Druck können die Menschen erzielen. Druck funktioniert von unten nach oben. Darum bin ich optimistisch, weil Chinas Rolle in der Weltwirtschaft immer bedeutender wird. Und in der Weltwirtschaft rücken die Produktionsstätten näher zusammen. Und so kann auch eine internationale Gewerkschaftssolidarität auf gleicher Augenhöhe entstehen, von Arbeiter zu Arbeiter.
International labor solidarity on an equal basis, worker to worker.
Soweit Monina Wong, Direktorin des Hongkonger Kontaktbüros vom Internationalen Gewerkschaftsverband IGB.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 2. Dezember. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.